Liebe Gemeinde, der Predigttext, den das evangelische Kirchenjahr für diesen sechsten Sonntag nach Trinitatis vorsieht, finden wir im 5. Mose Kapitel 7. Und ich nehme als Grundlage für diese Predigt die Verse 6 bis 9 in der Schlachterübersetzung. 5. Mose 7, 6 bis 9. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 1000 Generationen. Ich bete. Lieber Jesus, du kennst jede und jeden in diesem Raum. Bitte segne du uns, segne du dieses Haus, die Menschen, die hier ein- und ausgehen. Segne uns dein Wort an diesem Morgen. Amen. Liebe Geschwister, vor kurzem erhielt ich den Notruf einer Frau, die ich bisher immer nur als erfolgreiche, starke und selbstsichere Frau erlebt habe. Ein komfortables Eigenheim, einen sehr gut bezahlten und hochinteressanten Beruf, zwei wohlgeratene und liebevolle Kinder, eine intakte Ehe, seit Jahrzehnten in der Gemeinde engagiert, gläubig, christuszentriert. Am meisten erschütterte mich das, was sie über Gemeinde dachte und sagte. Und da sie viele Kontakte hatte und viele Gemeinden kennt, war dies beileibe nicht nur ein Zeugnis für die Ortsgemeinde, in der sie engagiert ist. Glaube und Gemeinde sei wie ein System, das schlüssig sei, das funktionieren würde, mehr aber auch nicht. Aber daran glauben, mit Leidenschaft einstehen für das, was diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht eigentlich zu einem Erdbeben mache, könne sie nicht erkennen. An dem Gleichmut, der Gleichförmigkeit dieses Gemeindelebens drohe sie zu ersticken. So in etwa äußerte sie sich. Sie wisse gar nicht mehr genau, was es da eigentlich noch zu glauben gäbe. An Familie brauche man ja auch nicht zu glauben. Sie sei tägliche Realität. Und ich mich fragte, wenn ein engagiertes Mitglied einer Ortsgemeinde das so empfindet, wie könnte es dann einem Gast dieser oder anderer Ortsgemeinden in den Freikirchen gehen? Ein netter Verein, eine freundlich gesinnte Gruppe, die schön singt und liebevoll miteinander umgeht? Ist das alles? Ist es alles, was wir vorzuweisen, alles, was wir zu bieten haben? Was für eine Erwartung habe ich, wenn ich in eine Gemeinde vor Ort gehe? Darf oder sollte ich Nähe zu unserem Herrn nur erwarten, wenn ich in meine Gemeinde gehe? Und was ist außerhalb dieser Mauern? Als junger Kerl, ich ließ mich mit 15 Jahren taufen, war ich oft zutiefst enttäuscht, wenn die Jugendstunde und das gute Miteinander vorbei waren. Wir gingen auseinander und jeder seine Wege. Der Alltag blieb. Schule, Mitschüler, Lehrer, die wenig oder nichts mit dem zu tun hatten, was ich samstagsabends in der Jugendstunde erlebte und erfuhr. So rettete ich mich zuweilen über die Woche hinweg, machte zwar Bibellese und hörte auch Arne und Andreas, aber das reichte gerade so, um nur endlich wieder mit den anderen Jugendlichen der Gemeinde am Wochenende zusammen zu sein. In dieser Zeit las ich sehr viel. Literatur, Psychologie, noch mehr aber Philosophie. Und begegnete dabei dem Philosophen Gottes, wie ich ihn einmal nennen möchte, dem Dänen Sören Kierkegaard. Und dabei stieß ich auf etwas, das mich brennend interessierte. Die Kategorie der Einzelne vor Gott. Kierkegaard legte sich mit der Kirche seiner Zeit an und warf ihr ein weichgespültes Christsein vor, in dem niemand mehr wirklich ernsthaft vor dem allmächtigen Gott stand und zur Entscheidung gerufen wurde. Kierkegaard versuchte in seinen Schriften die Christenheit seiner Zeit wachzurütteln, sie förmlich einzuüben ins Christentum, wie er es nannte, und wurde damit zu einem sehr wichtigen Impulsgeber der evangelischen Theologie, auch unserer Zeit. Vers 9 unseres Predigttextes. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 1000 Generationen. Der allmächtige Gott hält fest und steht zu seinem Vertrag, seinem Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Der Kirchenvater Augustinus sagt, das Neue Testament ist im Alten verhüllt, das Alte im Neuen enthüllt. Wir leben im neuen Bund und ich kann diese Gnade nicht fassen, die darin besteht, dass unser Erlöser Jesus Christus den neuen Bund besiegelt hat mit seinem Blut. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt 1. Korinther 11, Vers 25. Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wir erleben also Gnadenzeit, weil wir unter der Gnade dieses neuen Bundes leben dürfen. Seit vielen Jahren bewahre ich ein sehr kurzes Tondokument einer Vorlesung von Karl Barth auf. Einige meiner Lieben können es schon nicht mehr hören, so oft habe ich es vorgespielt und auch zitiert, und auch euch bleibt es also nicht erspart. Und der Gegenstand des theologischen Erkennens ist dieses Bundesgeschehen und in ihm die den Menschen mit Gott und Gott mit den Menschen vereinigende, vollkommene Liebe. Ich liebe dieses Wort. Vollkommene Liebe, das ist unser Gott. Er ist vollkommene Liebe, vollkommen auch und gerade in seiner Liebestat, dem neuen Bund, durch den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind gerettet, wenn wir daran glauben, dass er, Gottes Sohn, für uns und unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben und am dritten Tage auferstanden ist. Und jetzt kommt es. Diesen Glauben kann uns niemand abnehmen. Das kann keine Jugendstunde, das kann kein Vater, kein gläubiger Bruder, das kann nicht meine Freundin oder meine Frau für mich tun. Das kann nur die, der Einzelne vor Gott. Auch in ihm bleiben können wir nur als Einzelne. Liebe Geschwister, vor einiger Zeit gab mir der Herr in meiner stillen Zeit ein Wort, das mir nicht mehr aus dem Sinn gehen sollte. Hingabe. Sicher kannte ich dieses Wort und es war mir schon zuvor einmal begegnet. Aber immer wieder tauchte es nach dieser stillen Zeit in mir auf und ließ mir keine Ruhe. So suchte ich nach Hinweisen, versuchte Literatur oder Stellen dazu zu finden. Viel gab oder gibt es aber nicht, musste ich feststellen. Dennoch wusste ich genau, dass dieses Flüstern des Heiligen Geistes in mir eine Bedeutung für mich und mein Glaubensleben haben sollte. Hingabe. Ich hatte schon fast aufgegeben, weiterzusuchen und fragte den Herrn im Gebet beständig, ob er wirklich meinte, dass ich mein Leben ihm erneut geben sollte. Nicht, dass ich dazu nicht bereit gewesen wäre. Da griff ich eines Tages zu einem Buch, das einem anderen Buch äußerlich sehr ähnlich war. Zunächst ärgerte ich mich, dass ich das falsche Buch gegriffen hatte. Dann aber fand ich etwas, das ich Jahre zuvor gelesen und dabei rot und dick angestrichen hatte und jetzt der erlösende Hinweis für mich war. Dort schreibt der Autor: Ein Leben, das ihm ausgeliefert ist und in ihm bleibt, ist ein Leben in ständiger Hingabe. Und das, liebe Schwestern und Brüder, geht nicht nur samstagsabends oder Sonntagmorgen. Wir sind Jünger des neuen Bundes. Des neuen Bundes, in dem alles getan ist. Er, Jesus Christus, hat alles für uns getan. Wir sind Erlöste, wenn wir an ihn glauben. Darauf können wir uns verlassen. Spurgeon, der Prediger aller Prediger, sagt: Alles Menschliche ist unsicher, aber das Göttliche ist zuverlässig. Das gilt besonders für den Gnadenbund, den Gott mit uns schloss. Es ist ein ewiger Bund, verordnet in allen Dingen und gewiss. Ihr Lieben, die Amerikaner sagen Disciples und meinen damit die Jünger. Das sind Schüler, hier Schüler des Herrn, seine Jünger. In diesem Wort Disciples steckt auch das Wort Disziplin. Und Disziplin soll auch bedeuten, dass wir auf ihn hören, ihm gehorchen. Wie im alten Bund und unserem Predigttext im 5. Mose Gott sein Volk zu Gehorsam ermahnt, so sollen wir auch im neuen Bund seinen Willen tun. Nur so lieben wir ihn. Ein Leben, das ihm ausgeliefert ist und in ihm bleibt, ist ein Leben in ständiger Hingabe, war für mich das erlösende Zitat. Und es bezog sich auf verschiedene wunderbare Stellen aus dem Johannesevangelium, die es besser zum Ausdruck bringen als irgendetwas anderes. Johannes 14, Vers 21. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Ist das nicht wunderbar? Zu erkennen geben. Da ist der Einzelne vor Gott gemeint. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Damals, nach meinen enttäuschenden Erfahrungen mit Alltag und Christsein nur an den Wochenenden, entfernte ich mich von Gemeinde und später auch von Gott. Es war verquickt, auch mit der natürlichen Lösung vom Elternhaus, das bei mir ein zutiefst gläubiges und frommes war. Wie gerne, aus heutiger Sicht, hätte ich dies meinen Eltern und jetzt auch mir erspart. Denn es folgten späterhin Jahre des Wandelns in der Finsternis. Und immer wenn dieser Begriff in der Heiligen Schrift auftaucht, dann fürchte ich, weiß ich ziemlich genau, wovon die Rede ist. Wie gerne würde ich heute darauf verzichten, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Aber ich weiß auch, dass unser Herr will, dass ich davon erzähle und berichte. Gerne würde ich darauf verzichten, aber ich bin nicht gefragt. Ich erlebte Gott ferne, ohne wirklich zu wissen, dass es so finster nur deshalb in mir und in meinem Leben war, weil ich fern von ihm war. Epheser 5, Vers 8. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch heute ist es manchmal so, wenn ich an die Zeit zurückdenke, dass ich diese Finsternis dieser Zeit förmlich spürbar vor mir sehe. Dass ich nun in seinem Licht sein darf, ist reine Gnade. Eines Tages, nachdem ich, wie gesagt, 28 Jahre weit weggegangen war, wurde ich noch einmal aufmerksam. Ich liebte und liebe noch immer die Musik von Johann Sebastian Bach. Ich hörte die Matthäus-Passion, H-Moll-Messe, Kantaten, Motetten, in denen Texte tiefsten Glaubenserfahrens zu hören und zu lesen waren. Eines Tages schlug ich in einem Büro die Bibel auf und las. Und voller Gnade gab er mir Augen zu sehen und Ohren zu hören. So weit musste ich mich entfernen, dass ich ohne jede Beeinflussung von außen nur für mich einen Zugang finden wollte und konnte, als Einzelner vor diesem Gott. An einem Tag, ich erinnere es ziemlich genau, schlug ich die Bibel zu und wagte es, seinen Namen auszusprechen. Und er war voller Barmherzigkeit, voller Gnade, voller Liebe und schenkte mir seine Nähe. Ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen in den folgenden Wochen, wenn ich stille Zeit machte und las, betete und sang, als Einzelner vor diesem Gott. Um eines weiteren Tages festzustellen, dass da etwas fehlte. So viel hatte ich gefunden und dennoch fehlte etwas. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Menschen, die auch seine Nähe suchten und liebten. Aus demselben Kapitel des Johannesevangeliums, Kapitel 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Diese Erfahrung durfte ich machen, diese Erfahrung dürfen alle machen, die an ihn glauben und ihn aufrichtig lieben. Und die, die das erleben, haben eines Tages das starke Bedürfnis, diese Erfahrungen zu teilen, sich auszutauschen, einander zuzuhören, miteinander zu lachen, zu weinen und Lasten gemeinsam zu tragen. Das ist Gemeinde. Wer mit diesen Erfahrungen und Erlebnissen als Einzelner vor Gott in die Gemeinschaft geht, der wird nicht enttäuscht, sondern erfreut und erlebt nicht nur gute Gemeinschaftsgefühle, sondern den Leib Christi. Und auch wenn der Sohn zur Rechten des Vaters sitzt, so ist er mitten unter uns, wenn zwei oder drei oder mehr in seinem Namen sich versammeln. Das ist nicht anstrengend, sondern beglückendes Erleben. Und ich möchte noch einmal aus dem kleinen Büchlein zitieren, das mir zum Segen geworden ist. In ihm bleiben bedeutet nicht ringen und kämpfen, sondern ruhen in ihm und unbedingter Gehorsam ihm gegenüber. Ein Leben, das ihm ausgeliefert ist und in ihm bleibt, ist ein Leben in ständiger Hingabe. Ihr Lieben, wir haben das unfassbare Privileg, dem Höchsten so nahe zu kommen. Kein steinerner Gott auf einem Sockel, kein unerreichbarer Götze, sondern wir werden auf ewig bei ihm in seiner Herrlichkeit sein dürfen. Und wir werden nicht nur dort auf ewig in seiner Nähe, in der Nähe des Gottes, der das Universum erschaffen hat, sein dürfen, sondern wir haben dieses Privileg schon hier und jetzt. Wir dürfen als Einzelne und auch als Gemeinde zu ihm kommen und uns ihm ergeben. Er will Herr deiner Welt, deines Lebens, deiner Gedanken sein. Gibt es etwas Besseres, etwas Größeres? Du und ich, wir dürfen uns hinsetzen und ihn bei seinem heiligen Namen nennen und durch seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, wissen, dass er dich und mich hört und deine und meine Nähe will. Das kann so weit gehen, dass wir sagen, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, wie Paulus es schreibt. Jener Christus, der ununterbrochen in Kontakt zum Vater war, der immer wieder in die Stille ging, um auf ihn zu hören, seine Nähe zu suchen und zu finden. Wie viel mehr sollten wir dann zu ihm gehen? Morgens und abends? Reicht das? Wäre es nicht denkbar, dass ich immer einen Draht zu ihm habe, eine Art Standleitung? Geschwister, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich nach diesem Zustand sehne und ausstrecke. Wir sollten uns danach ausstrecken, minütlich seine Nähe, seine Führung, seine Leitung zu brauchen, zu suchen und finden zu wollen. Ich habe im Moment eine Schwester in meiner Gemeinde, die ist etwas älter als ich, die gerade zum Herrn gefunden hat. Die brennt für den Herrn. Das ist für mich ist das eine Freude, wie sie mir dieser Tage eine E-Mail schreibt und schreibt: Jörg, ich habe so eine Sehnsucht nach diesem Gott. Das verstehe ich. Noch einmal aus dem Büchlein: Ein Leben, das ihm ausgeliefert ist und in ihm bleibt, ist ein Leben in ständiger Hingabe. Dieses Erleben der ständigen Hingabe wünsche ich dir und mir. Amen.